Guten Tag, herzlich willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Mein Name ist Martin Steiger und ihr hört es schon heute auf Hochdeutsch. Das liegt daran, dass wir einen geschätzten Spezialgast aus Deutschland haben. Der Spezialgast heißt Felix mit Vornamen und er hat eine Entscheidungshilfe für die Auswahl von datenschutzfreundlichen Apps und digitalen Diensten erfunden, den PrivaScore. Felix, schön bist du dabei. Was sollte unser Publikum, vor allem in der Schweiz, über dich wissen?
Ja, hallo Martin, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin freier Techniksoziologe, Speaker, Autor und Berater im Gebiet Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und in dem weiten Feld zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit konzentriere ich mich hauptsächlich auf Aspekte sozialer und politischer Nachhaltigkeit. Das steht für mich im Vordergrund. Und da gehören eben auch Themen rein wie Digital Divide, Digital Literacy und die Auswirkungen des Digitalkapitalismus, auf die ich mich in meinem aktuellen Buch hauptsächlich konzentriert habe. Und hier insbesondere der Konflikt zwischen Digitalkapitalismus und Datenschutz bzw. Privatsphäre.
Ja, sehr schön, Felix. Dein voller Name Felix Sühlmann Faul. Du bist promoviert, Doktortitel, das hängt auch mit dem heutigen Thema zusammen. Du hast eine umfangreiche Online-Präsenz, du hast eine eigene Website, du bist aber auch auf Social Media zu finden, nicht nur auf LinkedIn, sondern auch bei Mastodon und bei Blue Sky. Das werden wir dann in den Shownotes alles verlinken, denn da gibt es wirklich viele Dinge, die man bei dir nachlesen kann. Aber fokussieren wir uns auf den schon genannten PrivaScore. Was ist das? Wie würdest du das noch genauer definieren und wie bist du überhaupt dort hingekommen?
Also der Slogan sozusagen ist die Datenschutzampel für Digitales. Die Geschichte geht ungefähr so. Ich hatte mich in manchen Versuchen, meine Doktorarbeit zu schreiben, hatte ich mich so ein bisschen verlaufen. Und eines Nachts, ab und zu bin ich nachts wach und habe dann in diesem Zustand klare Erkenntnisse. Nicht immer, aber manchmal ist das so. Und meine Überlegung war in diesem Zusammenhang, dass es ganz viele Anna-Normal-Nutzerinnen, Otto-Normal-Nutzerinnen da draußen gibt, die den Datenschutz wichtig ist, aber die im Grunde ein Problem darin haben, weil sie im Grunde technisch überfordert sind beispielsweise. Da kommt dann schon das große Kopfkratzen, wenn man beispielsweise die SIM-Karte wechseln muss oder so. Und allgemein eine allgemeine Überforderung auch mit dem Thema. Wer hat von mir welche Daten und so weiter. Und dann hatte ich mir überlegt, es müsste möglichst einfach sein, ohne AGBs zu lesen, ohne Datenschutzrichtlinien zu lesen. Und dann habe ich mir überlegt, das war diese Erkenntnis in dieser einen Nacht oder diese Überlegung, es müsste so einfach sein wie dieser Nutrition Score auf den Lebensmittelpackungen. Was mir im Grunde dann eine Entscheidungshilfe gibt, welche Apps und Dienste sollte ich auswählen und welche Apps und Dienste sollte ich vielleicht eher vermeiden. Also so war das im Grunde. Und der PrivaScore funktioniert dann eben so, dass er das Datenschutzniveau von Apps und Diensten miteinander vergleicht und nicht so wie der Nutrition Score, der eben die in Anführungsstrichen Gesundheit von den Lebensmitteln miteinander vergleichbar macht.
Gut, jetzt könnte man sagen, ist interessant, solche Vergleiche sind hilfreich, gibt's aber natürlich auch schon. Nun hast du ja aber dich auch wissenschaftlich damit befasst. Das heißt, du bist doch mehr in die Tiefe gegangen als viele andere.
Ja, also mein Ziel, ich hatte verschiedene Ziele daran, weil du hast recht, also zum Beispiel Verbraucherzentralen und so geben mir auch Hinweise. Aber Ziel der Angelegenheit war, im Gegensatz zu diesem Nutrition Score zum Beispiel eine sehr einfache und transparente Berechnung dahinter zu haben, dass es unabhängig ist, im Gegensatz beispielsweise im Google Play Store und im App Store von Apple gibt es ja in der Zwischenzeit auch sowas Ähnliches, wobei, das beschreibe ich auch in dem Buch, dass diese Datenschutzlabels, die aktuell bei Google und Apple zu finden sind, die, sagen wir mal, sind eingeschränkt informativ. Also es sollte unabhängig sein und möglichst einfach zugänglich und kostenlos zugänglich. Und die Wissenschaftlichkeit dahinter ist im Grunde, dass ich einen wissenschaftlichen Prozess dahinter verfolge. Ich suche mir eine Kategorie von Apps aus. Für die Doktorarbeit habe ich beispielsweise die Messenger-Dienste, weil die eben so das dritthäufigste Kommunikationsmedium im Internet sind. Die habe ich mir herangezogen und dann habe ich sehr viel Quellen im Grunde studiert, um herauszufinden, was sind die wichtigsten Datenschutzfunktionen bei den Messengern. Und so mache ich das mit anderen Diensten eben auch. Und diese Datenschutzfunktionen werden dann gewichtet nach ihrer Wichtigkeit. Und das ist bei den Messengern ist das beispielsweise die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, das geht beispielsweise mit dem höchsten Gewicht, also mit 10, geht es in die Multiplikation ein. Und dann schaue ich mir die verschiedenen Dienste an. Also es gibt dann noch weitere Datenschutzfunktionen. Zum Beispiel ist der Messenger Open Source, beispielsweise wo stehen die Server und solche Themen. Und dann schaue ich mir bei den jeweiligen Messengern an, inwieweit diese Funktionen gut oder schlecht erfüllen. Und daraus ergibt sich eine Multiplikation. Und am Ende gibt es eben diesen Private Score, das Endergebnis. Und anhand dessen werden die Messenger in dem Fall eingeteilt in grüne Messenger, in gelbe oder in rote Messenger.
Gerade bei diesem Beispiel, das ist sehr interessant, auch wenn man die Private Score Website besucht, privatescore.org, dann findet man zu diesen Kategorien einzelne Seiten, dann auch dieses Ampelsystem. Auch das Ganze, das du soeben erklärt hast mit der Gewichtung und so weiter, sieht man sehr schön eben, was sind die Kriterien, wie werden die gewichtet bei den Messenger-Diensten. Ist interessanterweise auch eine Kategorie, die, denke ich, ziemlich klar sein dürfte mit dem Ergebnis. Du hast ja schon den Nutri-Score erwähnt, der ist zum Teil auch umstritten. Ich glaube, auch bei dir kann man zum Teil unterschiedlicher Meinung sein, je nach Kategorie, aber hier wirklich sehr schön. Man sieht zum Beispiel, ja, Signal hat dann 277 von 330 Punkten, Threema an der Spitze mit 286, hingegen dann das Schlusslicht noch mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung WhatsApp 121 und ganz am Schluss Discord mit 99. Das ist eben wirklich schön, man sieht, ja, WhatsApp hat Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das ist schon mal gut im Vergleich zu anderen Diensten. Telegram natürlich wird ja auch noch erwähnt, auch ziemlich Schlusslicht, weil dort hast du keine grüne Ampel für dieses Kriterium und das schlägt mir sehr stark durch. Gerade bei Telegram vielleicht. Telegram hat ja aus meiner Sicht klar zu Unrecht, hier sieht man es auch, den Ruf, ein sicherer Messenger zu sein. Wo setzt denn hier deine Kritik an für jene, die das jetzt noch nicht im Blick haben?
Ja, es gibt verschiedene Kritikpunkte. Ich setze relativ harte Kriterien an. Also die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, auch beispielsweise, wenn ich mir Browser anschaue, es soll so sein, dass Anna-Normalnutzerin, Otto-Normalnutzer im Grunde nichts selber einstellen müssen, sondern automatisch sozusagen datenschutzsicherer unterwegs sind. Und bei Telegram ist es eben so, dass man in den 1-zu-1-Chats diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erstmal anschalten muss. Das heißt, man muss erstmal in ein Menü rein und man muss das überhaupt erstmal wissen, dass ich jetzt hier zunächst mal eigentlich nicht sicher kommuniziere, weil die Daten, die ich austausche mit anderen Menschen, die Nachrichten, die ich austausche, auf einem Server landen, der momentan, glaube ich, in Dubai steht. Und das eben auch nicht verschlüsselt, sondern einfach als offene Nachricht. Und deswegen wird Telegram auf dieser Ebene abgewertet. Genauso auch der Serverstandort, wie erwähnt, Dubai, ist in Sachen Menschenschutz, in Sachen Menschenrechte, Schutz und so weiter ein problematisches Land insgesamt. Vom Datenschutzniveau her, das heißt, das kommt da auch unter die Räder. Also man sollte Telegram auf dieser Ebene nicht vertrauen als sicheren Messenger in Anführungsstrichen.
Ja, das ist ohne Zweifel eine gute Empfehlung, zumal es ja funktionierende Alternativen gibt. Interessant auch dein Update bei den Messenger-Diensten. Da hat nämlich Signal zu Threema aufgeholt kürzlich. Kannst du das noch kurz erklären?
Ja, das hängt damit zusammen, dass Signal eine ganze Zeit lang das Problem hatte oder das hat dann eben einen niedrigeren Score erzeugt, dass wenn du mit anderen Menschen kommunizierst über Signal, sehen die automatisch deine Telefonnummer. Das wurde jetzt in der Zwischenzeit verändert, dass du so ähnlich wie bei Threema auch, bei Threema gibt es ja diese Threema-ID, das heißt, du kannst mit anderen Leuten sprechen, mittels dieser Threema-ID ohne personenbezogene Daten, sprich in dem Fall Telefonnummern austauschen zu müssen. Das hat jetzt in der Zwischenzeit Signal auch als Funktion mit aufgenommen, das heißt, du hast da auch so ein Kürzel, das du dir eintragen kannst als ID. Und wenn du mit jemandem über Signal sprechen möchtest, aber dieser Person eben nicht deine Telefonnummer mitteilen möchtest, kannst du ihm einfach deine ID nennen und dann funktioniert das eben genauso. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ich Signal dann nachträglich als Update nochmal ein bisschen nach oben geschoben habe und Telegram nochmal ein bisschen abgewertet, weil die nämlich einen großen Aktienpaket Paket bekommen haben, es aber nicht offenlegen, aus welcher Quelle diese Gelder stammen. Und deswegen gab es nochmal eine Abwertung, weil nämlich auch das Geschäftsmodell, das dahinter steht, ist eine weitere Kategorie von Datenschutzfunktionen, die ich mir anschaue.
Ja, insofern nochmals Telegram, bitte Vorsicht, liebes Publikum. Auch wenn ihr denkt, das sei jetzt der ganz tolle, sichere Messenger, ist tendenziell nicht so. Da gibt es bessere Alternativen. Interessant aber auch, Felix, du hast ja gesagt, eben es geht um Anna oder Otto NormalnutzerIn. Es zählen also die Standardeinstellungen, es zählt auch die Bequemlichkeit. Dazu passt das schon erwähnte Buch. Dieses Buch hat den Titel Der goldene Käfig des Digitalkapitalismus. Nichts kostet mehr als kostenlos. Und das hängt ja ganz direkt mit dem zusammen. Wir können ja ganz viele wirklich tolle Online-Dienste kostenlos nutzen, im Sinn kostenlos, wir müssen nicht direkt dafür bezahlen. Und darüber hast du ein 300-seitiges Buch verfasst. Was ist denn bei diesen 300 Seiten besonders wichtig und wo ist der Kontext zum Privascore?
Also es gibt ein eigenes Kapitel über den Privascore. In Kapitel 4 wird die sozusagen gesamte Entstehungsgeschichte, alle Funktionen und die Logik dahinter erklärt. Ganz zentral in diesem Zusammenhang ist das Problem im Grunde beschrieben, dass das Thema Datenschutz heute jeden Tag im Grunde wichtiger wird, weil wir uns im Digitalkapitalismus befinden. Und die großen 5, 6, also eine kleine Handvoll von sehr mächtigen Konzernen, deren Geschäftsmodelle basieren, hauptsächlich auf der Nutzung unserer personenbezogenen Daten, aber auch den ganzen Metadaten, Verhaltensdaten und so weiter, die wir auf unseren Wegen durch das Internet eben erzeugen. Das ist eine hochproblematische Angelegenheit, weil das im Grunde dazu führt, der Datenschutz schützt ja im Grunde keine Daten, sondern Datenschutz ist dafür da, um Freiheitsrechte zu schützen. Der schützt Personen, die sich hinter diesen Daten befinden. Und die Geschäftsmodelle basieren im Grunde darauf hin, diesen Datenschutz auszuhebeln. Und das ist eine sehr problematische Angelegenheit und das zieht sich auch im Grunde weiter durch. Unsere Privatsphäre ist im Grunde so eine Art Zwischenstation. Letztendlich geht es den großen Tech-Konzernen, also Google, Apple und so weiter, geht es eigentlich um die Übernahme des öffentlichen Bereichs insgesamt. Das sieht man in den Entwicklungen von Smart Cities. Das sieht man beispielsweise die Herangehensweise auch an Schulen im deutschsprachigen Bereich, dass dann günstige Chromebooks angeboten werden an die Schulen, die zumindest in Deutschland, wir haben 40.000 allgemeinbildende Schulen, die sind notorisch unterfinanziert. Und wenn es dann um das Thema Digitalisierung geht, dann steht da dieser Konzern auf dem Schulhof und sagt, guck mal hier unsere günstigen Chromebooks. Und dann sagt man da vielleicht eher ja und schlägt Bedenken da eher in den Wind. Man sieht diese Übernahme des öffentlichen Raums, aber auch noch in anderen Bereichen, natürlich im Hochschulbereich, aber auch beispielsweise bei dem Einsatz von Polizeisoftware, die dann von Palantir kommt. Das ist insgesamt eine hochproblematische Angelegenheit, weil das dann im Grunde letztendlich führt es zu einer Aushebelung von demokratischen Prozessen.
Ja, Felix, nun bin ich ein Durchschnittsnutzer, eine Durchschnittsnutzerin. Wie finde ich denn den Einstieg in den Privascore? Ich habe jetzt vielleicht diese Podcast-Episode gehört und sage, ja, ich will jetzt endlich mal was ändern. Ich will weg von diesen Standarddiensten, diese Standarddienste der großen Tech-Konzerne. Die schneiden im Privascore erwartungsgemäß ja schlecht ab, soweit sie berücksichtigt sind. Was ist jetzt so der einfachste Einstieg, eben auch um etwas aus diesem goldenen Käfig des Digitalkapitalismus ausbrechen zu können?
Was hinter dem Privascore letztendlich steht, ist an den Stellen, wo es uns möglich ist, den Datenabfluss zu reduzieren oder einzuschränken, diese Möglichkeiten zu nutzen. Wenn wir im Internet unterwegs sind, wir stehen unter ständiger Beobachtung von Google beispielsweise oder von Meta. Das reicht, wenn wir zum Beispiel auf eine Seite gehen wie Spiegel Online. Da ist dann in dem Seitencode das Metapixel mit drin, das uns dann im Grunde beobachtet und so weiter. Das lässt sich im Grunde alles nicht verhindern, wenn wir im Internet unterwegs sind. Aber an den Punkten, wo es uns möglich ist, den Datenschutz aufrechtzuerhalten, diese Dienste schaue ich mir im Grunde an und gebe Empfehlungen. Und es reicht im Grunde zu privascore.org zu gehen und sich das anzuschauen. Und das ist eben auch nur der erste Schritt sozusagen, weil während wir uns hier Digitalkapitalismus befinden, ist es aufwendig, sich um das Thema Datenschutz zu kümmern, sich um Datensicherheit zu kümmern. Das ist Teil im Grunde dieses Spiels. Und deswegen ist es für uns im Grunde wichtig, etwas mehr Mühe zu investieren. Und um das möglichst niedrigschwellig zu gestalten, habe ich diesen PrivaScore offen und kostenlos zugänglich erstellt. Jetzt momentan sind auch Browser mit dabei, Keyboard-Apps deswegen unter anderem, weil die natürlich alles lesen, was wir in das Telefon eintragen. Cloud-Anbieter sind dabei und es gibt eine lange Liste von Sachen, die in den nächsten Wochen mit dazukommen. E-Mail-Anbieter und E-Mail-Clients natürlich. Also ich konzentriere mich auf die Dinge, die im Grunde jeder verwendet und gebe hier die Möglichkeit, sich etwas auszusuchen, eine App auszusuchen oder auf eine App zu wechseln, die das Datenschutzniveau eben aufrechterhält.
Felix, du hast gesagt, kostenlos und frei, und das ist wirklich ernst gemeint, auch die Lizenz, ist eine Creative Commons Lizenz, nämlich die Attribution Share Alike Lizenz, also eine Copyleft Lizenz, eine echte freie Lizenz. Das heißt, man kann damit auch weiterarbeiten, wenn man möchte. Aber jetzt bei dieser ganzen Arbeit, die du hier leistest, das ist ja sehr aufwendig. Bist du allein oder kannst du da auch auf Unterstützung zählen?
Ja, ich mache das tatsächlich alleine in meiner Arbeitszeit. Das ist sozusagen eine Form von Aktivismus. Ich bin grundsätzlich immer offen für Hinweise, für Mitarbeit und so weiter. Das gibt noch einiges tatsächlich zu tun an dem Konzept. Das Konzept muss auch ausgebaut werden. Und so, was jetzt momentan noch nicht möglich ist, weil ich kriege ab und zu Hinweise und Tipps und Fragen und so weiter. Aber ich bräuchte im Grunde Leute, die da vielleicht ein bisschen fester mitarbeiten. Ja, aber ich mache das im Grunde alleine und es ist mir ein persönliches Anliegen, weil Datenschutz auch ein Thema der Nachhaltigkeit ist. Wir müssen den Datenschutz im Grunde hochhalten, weil wenn wir heute lax mit unseren Daten umgehen, dann wird das die Freiheit künftiger Generationen auch einschränken. Und das ist eine Sache, die wir auf keinen Fall zulassen sollten. Und deswegen ist Datenschutz auch ein Thema der Nachhaltigkeit.
Das wäre ein schönes Schlusswort, Felix. Ich möchte dem Publikum aber noch einen Tipp mitgeben, wie man vielleicht den PrivaScore praktisch umsetzen kann, nämlich beim Browser. Im Moment ist ja zum Beispiel der Chrome-Browser in den Schlagzeilen, weil in Kürze das Content-Blocking, ja, sagen wir, kastriert wird. Das funktioniert nicht mehr richtig. Da hat Google natürlich ein Interesse, dass nicht viel Content-Blocking stattfindet, vor allem mit dem Ad-Blocking. Aus meiner Sicht übrigens eine sehr existenzielle Sicherheitsfunktion, dass man Content-Blocking betreibt. Hat für mich auch nichts damit zu tun, wohin das Geld dann fließt und so, sondern ist auch eine Frage meiner persönlichen Datensicherheit. Und hier, wenn man den PrivaScore anschaut, hast du den Brave-Browser sehr gut bewertet. 270 von 270 Punkten in diesem Bereich. Das ist zum Beispiel für all jene, die heute den Chrome-Browser nutzen, wirklich eine gute Alternative. Denn der Umstieg ist sehr einfach. Brave ist Chromium-basiert, aber eben viel datensparsamer unterwegs. Man kann auch noch Dinge konfigurieren. Also hier zum Beispiel etwas, das einen einfachen Umstieg erlaubt, ohne dass man sich ganz umgewöhnen muss. Das wäre so meine Empfehlung ganz zum Schluss. Teilst du diese Empfehlung, nehme ich an, Felix?
Ich teile diese Entscheidung auf jeden Fall. Brave hat auch beispielsweise den Vorteil, dass es gibt ja die Option in Browsern des privaten Surfens, also so einen anonymen Tab zu öffnen. Und da ist es auch beispielsweise so, dass bei Google Chrome diese Option des Anonymen wird im Grunde auch ausgehebelt. Das heißt, Google sieht im Grunde trotzdem, was man so treibt. Und bei Brave ist es so, dass er hier automatisch ein Zugang über das Tor-Netzwerk geleitet wird. Also Tor-Netzwerk ist eben auch eine Möglichkeit, begrenzt anonym, aber auf jeden Fall datensicherer, sich im Internet zu bewegen. Und deswegen ist Brave tatsächlich auf allen Datenschutzfunktionen, hat ein grünes Licht von mir und ist eine große Empfehlung.
Vielen Dank, Felix, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich hoffe, einige Hörerinnen und Hörer in unserem Publikum, die können sich jetzt aus dem Golden Käfig befreien, zumindest teilweise. Wenn das gelingt, denke ich, hast du ein schönes Ziel erreicht. Vielen Dank für dein Engagement. Und ich bin neugierig, wie es weitergeht beim PrivaScore.
Vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein großes Vergnügen.